Er war auf dem Weg nach ganz oben, Karl Theodor zu Guttenberg. Dann der Absturz vom Hoffnungsträger zum Trickser des Jahres. Nach kurzer Auszeit nun die Rückkehr des alten Guttenberg im neuen Outfit, mit Ratschlägen und einem Interviewbuch. Guttenbergs Comeback, vorerst gescheitert.
Guten Abend zur Phoenix-Runde. Weg mit dem Haargel, weg mit der Brille, her mit den Medien und den Buchkäufern. Karl Theodor zu Guttenberg ist zurück. Die einen sagen, na und? Viele sagen, ist doch ganz gut. Und fast genauso viele sagen, was will der denn jetzt? KT spaltet und wirft Fragen auf. Guttenbergs Comeback vorerst gescheitert. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Hugo Müller-Fock, Journalist und Publizist. Ulrich Sollmann, Kommunikationsexperte. Heinrich Pachel, Kabarettist. Und Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Herr Müller, nun hat Guttenberg ja seine und Ihre Partei doch deutlich kritisiert. Zu wem gehören Sie jetzt? Sagen Sie, ist mir doch egal, dass er zurück ist? Sagen Sie, ist doch ganz gut? Oder was will der denn jetzt?
Das Spannende ist ja, dass er noch überhaupt nicht erklärt hat, ob er zurückkommen will. Also wir philosophieren in Deutschland jetzt über ein großes Comeback, aber er selber hat ein solches jedenfalls noch nicht angekündigt. Richtig ist aber, und das haben viele auch schon nach seinem Rückzug im März gesagt, über die Frage einer Rückkehr in die Politik kann nur er selbst entscheiden. Und darauf warten wir ja auch im Augenblick noch, ob er tatsächlich zurückkehren möchte. Er selbst muss die Entscheidung treffen, ob und wann er zurückkehrt oder zurückkehren möchte in die Politik. Und es sind vor allem natürlich die CSU-Mitglieder in seiner Heimat, die entscheiden müssen, ob sie ihn zum Beispiel wieder für den Bundestag nominieren wollen.
Trotzdem erst zurück auf der Bildfläche. Sagen Sie da, na und? Oder sagen Sie, ist doch ganz gut oder eher nicht so?
Naja, ich rate da zu etwas mehr Gelassenheit auf allen Ebenen. Zunächst einmal hat er sich wieder zurückgemeldet mit einem Buchprojekt. Das war für viele zugegebenermaßen auch etwas überraschend, dass er jetzt gerade diese Bühne nutzt. Guttenberg wäre aber nicht Guttenberg, wenn er nicht tatsächlich auch eine solche Bühne nutzt. Aber am Ende entscheidet über die Frage, ob er in die Politik zurückkehrt, tatsächlich er selbst und auch die CSU vor Ort.
Herr Müller, vor 8 Monaten war der Rücktritt. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Konnte Guttenberg es einfach nicht mehr abwarten? Wollte der einfach wieder raus und sich zeigen?
Also ich vermute, bei ihm gibt es das, was es bei vielen Politikern gibt, eine gewisse Abhängigkeit. Politik ist ja auch eine Droge. Und er hat es einfach, glaube ich, nicht ausgehalten, dass er da in Connecticut sitzt. Und es gibt keine Schlagzeilen, es gibt keine Interviews, es gibt keine öffentlichen Auftritte. Ich glaube, das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Man merkt ja beispielsweise, wenn man mit Politikern spricht, die ausgeschieden sind aus ganz anderen Gründen und die dann plötzlich auch etwas vermissen. Und bei ihm ist ja der Abschluss noch viel tiefer. Von ganz oben potenzieller Kanzler so schnell raus. Ich glaube, da ist sozusagen die... er vermisst was. Da ist die Droge... er war auf Entzug und will da jetzt wieder zurück. Wobei ich, was Herr Müller sagte, ist ja richtig. Es müssen die Mitglieder der CSU vor Ort entscheiden, ob er wieder aufgestellt wird. Aber ich glaube... es muss auch die CSU ihm sagen, wenn du wieder kommst, dann haben wir für dich höhere Ämter vor. Also Karl Theodor zu Guttenberg wird nicht in Kulmbach kandidieren. Dort wird er dann wieder gewählt, nicht mehr mit 68%, aber mit 58%, um dann im Bundestag in der hinteren Bank zu sitzen und vielleicht in den Petitionsausschuss zu gehen. Sondern der hätte schon gerne vorher von Horst Seehofer und anderen die Gewissheit, da ist der rote Teppich ausgerollt und wenn du wieder zurückkommst, dann werden wir dich als neuen Heilsbringer erwarten und entsprechend behandeln.
Mhm. Herr Sollmann, könnte man jetzt sagen, das war alles ganz gut geplant von zu Guttenberg, also jetzt sozusagen da einmal in Kanada aufzutreten, nun das Zeitinterview, das Buch?
Es ist medienmäßig geschickt geplant und inszeniert. Es ist nicht anzunehmen, dass das zufällig ist, auch gerade jetzt mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Das heißt, er beherrscht das Medium, die Medien, die Medienbühne, die Inszenierung, er braucht die. Und da stimme ich Ihnen voll zu. Und auf der anderen Seite spielt er die Klaviatur wunderbar.
Mhm. Herr Pachel, war klar, dass ein Mann, der so in der Öffentlichkeit steht, wir haben es gerade gehört, so Art von Droge beschrieben, dass der einfach nicht lange zappelt und sagt, ich komme zurück, wie auch immer erstmal, auch wenn es nicht politisch ein politisches Comeback in dem Sinne ist?
Also das ist ja, es gibt ja mehrere Ansätze, das zu verstehen oder ihn. Das eine ist der psychologische, dieser Drang und Druck. Das andere wäre jetzt mehr der strukturelle oder der dramaturgische. Und da hat er ja im Grunde das Richtige gemacht. Er hat einen Testballon flattern lassen. Sie sagen, er hat noch nicht gesagt, was er genau will. Und das ist ja großartig. Alle warten jetzt, was will er genau. Und diese Spannung erzeugt zu haben, das ist komplementär zu seinem Rücktritt. Wir haben ja immer Rücktritte, die bestanden in einem Satz. Ich übernehme die Verantwortung. Rums waren die Leute weg. Gutenberg hat den Rücktritt richtig ausgebaut mit einer 7-minütigen Rede am Schluss. Und ähnlich macht er sein Comeback wieder. Also ich würde sagen, das hat Shakespeare-Schillersche Qualitäten.
Das wird ihm ja auch öfter mal eben dieses Schauspielerhafte vorgeworfen. Geht das in die Richtung?
Ja gut, ich meine, er war jemand, der sich vor der Kamera zu bewegen wusste. Das ist ja auch kein Schaden. Ich meine, wir leben in einer Mediendemokratie und wer vor dem Fernseher steht und dann, sobald das rote Licht an ist, ihm der Angstschweiß ausbricht und er zu stottern anfängt, der hat es natürlich schwerer. Insofern, er ist da, glaube ich, ausgesprochenes Talent, was Kommunikation angeht. Nur er hat ja noch etwas anderes gemacht in diesem Interview. In gewisser Weise erpresst er ja die CSU. Denn er kokettiert ja unverhohlen mit einer neuen Partei. Und dann sagt er, ja, so eine Partei, die könnte Chancen haben, wenn die richtigen Köpfe dabei sind. Das heißt also natürlich, wenn mein Kopf bei dieser Partei wäre, dann ist der Erfolg garantiert. Und das Ganze kam ja passend zum ersten Advent. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. So, und er hat's überzogen, wie er so vieles überzieht. Und hat ja dann gleich noch gesagt, die CSU, die sei vom Virus befallen und keine richtige Volkspartei mehr. Spinnweben. Und die ergötzen sich immer noch an den vergangenen Erfolgen, statt die Zukunftsfragen zu beantworten. Und jetzt ist bei der CSU ja das große Schweigen. Sie erfahren ja von allen, Herr Müller wird das heute Abend auch nicht anders machen, sagen, ja, das muss man vor Ort entscheiden und wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmacht.
Aber
ich habe noch keinen erlebt hier in Berlin oder in München aus der ersten oder zweiten Reihe, die gesagt haben, hoffentlich kommt er bald und möglichst schnell zurück, weil wir ihn brauchen.
Aber das wir können ja Herr Müller gemacht. Zumindest fragen, wie sehr ärgert Sie das, dass eben diese Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der CSU genannt wurden?
Nein, ich kann da keinen Ärger erkennen. Also natürlich muss man sich mit dem auseinandersetzen. Ich teile auch nicht alles, was er in dem Buch beschreibt. Im Übrigen, wenn man sich das Buch genauer ansieht, er sagt ja nicht, die CSU ist in dem Sinne keine Volkspartei mehr. Er beschreibt eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Bindungskraft aller Parteien geht zurück oder ist in den letzten Jahren zurückgegangen.
Er bezieht sich sehr konkret auf die CSU und sagt, wenn ich 40% der Stimmen habe, bei 60% Wahlbeteiligung, dann bin ich keine Volkspartei mehr. Also das geht schon deutlich auf die CSU als auf die SPD.
Und damit muss man sich auseinandersetzen. Ich meine, er gehört dieser Partei nach wie vor an. Er war bis Februar, März ein führender Vertreter dieser Partei. Insofern verwundert die Erkenntnis einerseits. Andererseits ist es aber auch nicht ganz neu, wenn man das Parteienspektrum insgesamt beschreibt. Also es bleibt dabei, die Bindungsfähigkeit der Parteien geht insgesamt zurück. Ich widerspreche aber auch dem Eindruck, der erweckt wird, als wäre die CSU keine Volkspartei mehr. Wir haben allein in Bayern 150.000 Mitglieder. Wenn Sie mal sich anschauen, deutschlandweit, SPD und CDU kommen jeweils auf 500.000.
Also ärgert Sie das doch ein bisschen?
Nein, es ärgert mich nicht. Ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich teile nur seine Einschätzung nicht.
Was könnte denn zu Gutenberg für eine Rolle in der CSU übernehmen, möglicherweise, falls er zurück möchte?
Er hat, so ist jedenfalls das Ergebnis vieler Gespräche, die ich jetzt gerade in den letzten Tagen geführt habe. Er hat von seiner Anziehungskraft als Persönlichkeit nur wenig eingebüßt. Und ich meine, man muss mal daran erinnern, dass er bis zum Februar diesen Jahres der beliebteste Politiker in Deutschland war, dass viele von uns auch bevor der letzten Bundestagswahl sich um Termine mit ihm bemüht haben, weil er natürlich auch derjenige war, der glaubwürdig CSU-Politik vertreten hat. Ich glaube, dass aber auch bis zu seinem Rückzug im Frühjahr er natürlich auch die Bevölkerung durchaus gespalten hat und dass es auch unterschiedliche Einschätzungen zu ihm gegeben hat. Das ist sicherlich nicht anders geworden seitdem.
Ja, und das ist ja eins seiner Wirkmechanismen und Mittel, die er sehr geschickt einsetzt. Ne? Ich meine, die Volksparteien, wir können nicht lange darüber streiten, wann ist eine Volkspartei, wie viel Prozent. Darüber kann man lange streiten, das ist auch müßig. Aber je mehr er so toll auftritt, toll im Sinne von wirkungsvoll, hat er natürlich eine Aufmerksamkeit und eine Öffentlichkeit, die eine Partei in dem Sinne nicht mehr hat. Das heißt, es geht gar nicht darum, braucht die CSU ihn, sondern sie ist angewiesen auf ihn letztendlich, wenn er anklopft.
Aber die Frage bleibt ja trotzdem, welche Rolle würde er innerhalb der CSU bekommen? Und da denke ich, hat Horst Seehofer am Aschermittwoch in diesem Jahr in Passau das Wichtige gesagt, hat gesagt, Karl Theodor, du gehörst weiterhin zu unserer Einsatzreserve, du hast gelogen, jetzt bist du einer von uns. Und das war ja ein wichtiges Testament noch zu den eigenen Lebkuchenzeiten. Und deswegen denke ich, ist ganz klar, wen haben Sie bei der CSU? Söder, Hadertauer, immer in der Generation nach Seehofer, und Sie und Gutenberg.
Also, das ist doch ein
Vorteil, und die vier müssen untereinander austragen. So deswegen verstehe ich schon, dass Sie nicht das Angebot wissen, weil Sie vier eine Dame, drei Herren werden natürlich um den Nachfolger von Seehofer ringen.
Gut, aber die Diskussion darüber ist ja nun auch durchaus spannend. Jedenfalls kann es einer für eine Partei nur gut sein, wenn sie viele Persönlichkeiten hat, die vielleicht auch unterschiedliche Gruppen an Anhängern binden und ansprechen können. Und deswegen kommt es auch überhaupt nicht auf die Frage an, welche Funktion kann er übernehmen, um dann dazu beizutragen, dass die CSU dann wieder erfolgreich ist vor der nächsten Bundestagswahl. Also zunächst einmal muss er ja für sich entscheiden, möchte er das überhaupt? Und dann ist die Frage zu klären, in welcher Funktion.
Aber auch die Funktion. Ist ja möglich, glaube, wollen Sie ihn denn
es,
zurück?
Das ist ja doch schon die große Frage. Nicht an.
Wollen Sie ihn
nach
zurück?
Meinem Eindruck gibt es in der CSU viele, die sich ein Comeback wünschen, die aber nach wie vor nicht daran glauben, dass es ein solches Comeback geben kann.
Gehören Sie dazu?
Und er muss sich zunächst mal selber erklären. Ich sage es nochmal, es ist seine Entscheidung, ob er was machen will und die Entscheidung seiner Mitglieder. Aber bei einem bin ich wirklich fest überzeugt, nämlich, dass er sich nicht von der CSU abwenden wird und eine andere Partei zum Beispiel gründen will, was ja im Augenblick auch da in der Diskussion ist. Das halte ich tatsächlich für absurd.
Aber ich frage mich natürlich, warum er so demonstrativ damit spielt. Nicht? Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, Gutenberg, es wäre diese Promotion, das wäre nicht gewesen und er wäre noch im Kabinett. Und die CSU hat doch das ganz große Problem, die wichtigste Wahl für die CSU ist ja nicht die nächste Landtagswahl, gar nicht die Bundestagswahl. Denn sollte die CSU in Bayern nicht mehr den Regierungschef stellen, da werden Sie mir zustimmen, Herr Müller, dann ist die CSU nicht mehr die CSU. Dann ist sie keine Partei mehr mit bundes- und europapolitischem Anspruch, sondern ist sie eine Regionalpartei, die der Opposition ist. Das heißt, Sie müssen die Staatskanzlei auf alle Fälle verteidigen. Ein Gutenberg in Höchstform wäre unter Umständen der Retter gewesen, der den Herrn Ude dann richtig alt aussehen lässt.
Oder wird es wieder?
So, und das bezweifle ich nach der Art, wie er jetzt das ein Holperstadt hingelegt hat.
Sind Sie da schon optimistisch, dass
Sie
sagen,
ich bin optimistisch, kommt zurück nur und kommt auch wieder gut raus? Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Der Gutenberg, sozusagen mit der Sensibilität einer Weinbergschnecke, streckt die Fühler zart aus Richtung CDU, zeigt, ich zuck auch zurück. Und jetzt kommt auch von Ihnen nur, ja, wir wollen mal sehen. Also wo kommen Sie ihm denn entgegen? Das merke ich nicht. Und der Mann entblößt sich. Er droht ja nicht mit einer neuen Partei, sondern er sagt, und wo ist es ihr entgegenkommen? Mehr kann man doch gar nicht machen, als jemand, der zurück will. Also er kann nicht sagen, ich will den Job haben. Da muss doch jetzt ein bestimmtes, oder merken Sie nicht diese...
Also Sie glauben, da wird eine Reaktion erwartet?
Ja, die erwarte ich. Also er sagt doch wörtlich in dem Interview, ich bin zurzeit Mitglied einer Partei. Ja. Das heißt, ich bin nicht auf Ewigkeit Mitglied einer Partei.
Wenn er so verschmäht wird wie im Augenblick. Könnte man das sogar verstehen.
Ich finde es interessant, dass wir über die Parteiinterner reden. Wie er anschlussfähig ist, eventuell in Zukunft, wenn er wieder kommen würde und wie die Weinbergschnecke dann doch mal einen Schritt nach vorne geht. Ich denke, das ist der Nebenschauplatz. Die Wahl wird draußen entschieden, bei den Menschen, bei der Bevölkerung, bei den Lesern der Zeitschriften und der Fernsehzuschauer. Und dort kann er enorm punkten. Ich denke, gerade dadurch, dass er wie diese Weinbergschnecke mal ein bisschen nach vorne und nach hinten geht und sich nicht festlegt und nicht ihnen sagt, ja, ich komme oder ich komme nicht, wenn ihr mich wollt, dann komme ich, sondern er spekuliert ja gewissermaßen und er bedient dadurch eine Aufmerksamkeit, dass die Menschen ihn draußen interessant finden und er bekommt die Aufmerksamkeit, die er braucht, die sie als Partei brauchen und dann sind sie angewiesen irgendwann auf ihn, wenn sie ihn wirklich wollen.
Aber dazu kann ich sagen, über Facebook können unsere Zuschauer ihre Meinung sagen, können also unsere Pinnwand bei Phoenix posten und da ist schon so die Richtung der Meinung, dass viele sagen, naja, so richtig glauben wir ihm nicht, wir wollen nicht unbedingt, dass er jetzt unbedingt zurückkommt.
Ich möchte Sie erinnern an März, als er gehen musste und gegangen ist und wie hoch seine Popularität war. Ich denke, Ihr Facebook-Beitrag in allen Ehren, aber es ist ein sehr gezielter Ausschnitt von Menschen, die sich gezielt mehr Gedanken machen vielleicht.
Gut, es gab auch Umfragen, wo es dann schon so war, dass die Beliebtheit schon deutlich gesunken ist.
Auch die andere Umfrage sagt ja, 51% sagen, er solle wegbleiben und 49% er solle kommen. Ist immer noch viel.
49%
ist immer noch viel.
Erstmal holen.
Genau. Aber es ist weit entfernt von der Zustimmung, die er hatte. Er war noch sozusagen im Olymp gewesen bei der Zustimmung. 80%, 90%.
Aber er ist gefallen, er ist rausgeschmissen worden, er ist gescheitert, er war im Ausland, er war nicht präsent und hat trotzdem die 49%, wenn ich mal nur ihre Zahlen nehme. Wer holt das durch Abwesenheit?
Braucht die deutsche Politik so einen Politiker, eben so einen Superstar? Fehlt es uns da?
Ja. Deutschland braucht den nicht. Die Menschen wollen das. Das ist die Antwort. Die Menschen wollen Identifikationsangebote, das heißt, die wollen Personen haben, weil eine Partei mit ihrem Parteiprogramm Wer liest ein Parteiprogramm vor der Wahl? Das interessiert die Menschen nicht. Die gucken, ist es ein Obama, ist es ein Merkel, ist es ein Schröder, ein Steinmeier oder ein Fischer oder eben ein zu Gutenberg. Und das ist entscheidend. Und dann die Prominenzierungsforschung. Was sagt die Prominenzierungsforschung? Die sagt ganz klar, je öfter jemand mit dem Bild in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt, ohne Text und ohne Inhalt, desto eher ist er prominent.
Also das passt bei Politikern ja ganz gut vielleicht.
Ich brauche zu Gutenberg. Ich persönlich als Endverbraucher von Politik genieße ihn. In jeder Phase habe ich ihn genossen, seitdem er als Minister aufgetreten ist.
Paaren Sie Braut in das Kabarett?
Nein, ich brauche ihn nicht als Kabarett, sondern als Endverbraucher. Und zwar nicht beruflich, weil man seit Franz Josef Strauß, seit Herbert Wehner, aber noch nie genau hat man, sagen wir mal, so vivisektionsartig gesehen, wie Politik bei einem, der nach vorne kommt, der charismatisch ist, wie das funktioniert, wie es im Individuellen bei einer Person funktioniert. Und das war doch großartig. Und das ist, bleibt weiterhin großartig. Und da lerne ich ganz viel von Politik. Zum Beispiel sein Charisma oder seine Behandlung des Echos, wo er sagt, das Volk ist der Wald, ich bin das Echo, so wie es herausschaut, muss ich hineingerufen haben, dann kommt das Echo und dann glaubt er das, wo er von weiß, er glaubt es gar nicht, weil es gar nicht stimmt, dann glauben ihm aber die Leute, und dann sagt er sich, wenn mir die Leute glauben, dann muss es doch glaubhaft sein, dann glaubt er auf einmal selber das, was nicht zu glauben ist. Das sind doch großartige, wie soll ich mal sagen, Feedbacks. Und wenn Politik so gemacht wird, dann ist es sozusagen wie Bayern, FC Bayern in den höchsten Momenten oder jetzt Mainz, besser gesagt.
Also Sie würden sagen, dass das schon wichtig ist, Superstars zu haben, egal ob die jetzt politisch wirklich was bewirken können. Die Frage stellt sich ja auch noch.
Ja, welcher Politiker bewirkt denn was? Er hat das ja in diesem Interviewbuch gesagt, Steinbrück hätte ja mit 170 Grad Schwenks wäre nie da angekommen, wo er losgegangen ist.
Und richtig ist jedenfalls, dass Gutenberg schon in der Lage war, auch Menschen für Politik zu interessieren, die jetzt von sich aus nie zu einer politischen Veranstaltung beispielsweise gekommen wären. Also wir haben das alles, das können auch viele Kollegen bestätigen, wir haben alle bei unseren Veranstaltungen dann vor der letzten Bundestagswahl auch Menschen getroffen, die vielleicht zum ersten Mal auch zu einer politischen Veranstaltung gekommen sind, die sich für die Person interessiert haben. Insofern haben Sie ja da völlig recht. Am Ende bin ich aber trotzdem davon überzeugt, dass mit einem Politiker auch immer ein besonderes Thema oder ein bestimmtes Thema verbunden werden muss. Also die Leute wollen auch wissen, wofür steht er.
Ja, nur die Themen werden über die Emotionalität getragen und getrieben. Das heißt, der Inhalt und das Thema an sich sagt überhaupt nichts aus.
Für welches Thema steht denn zu Gutenberg? Was meinen Sie?
Nun, er stand für das Thema Außen- und Sicherheitspolitik, kein Zweifel. Das ist auch seine politische Herkunft, seitdem er in den Bundestag gekommen ist. Er hatte natürlich durch die Umstände, die wir alle kennen, nicht die Gelegenheit, auch alle Möglichkeiten, die natürlich auch das Amt als Verteidigungsminister bietet, dann auch dafür zu nutzen. Aber für dieses Thema steht er unzweifelhaft.
Aber da hat er doch Leistungen vollbracht. Der Afghanistan-Einsatz. Sein Vorgänger, Franz Josef Jung, hat noch gesagt, er kann nachempfinden, dass man sich da als Soldat wie im Krieg fühlt. Es darf völkerrechtlich aber kein Krieg sein. Gutenberg dreht das zwei Spiralendrehungen weiter. Er sagt, er kann es empfinden, dass es umgangssprachlich, sagt er, Gutenberg, ich betone umgangssprachlich, wie Krieg empfunden wird. Und dann merkt er, was ich eben gesagt habe als Methode, das kommt an, die Soldaten fühlen sich erkannt, ja, wir haben einen harten Einsatz, und dann spricht er nur noch von Krieg. Das heißt, er geht davon aus, dass die Leute, also in dem Fall die Betroffenen, die Soldaten, sagen, wenn es Krieg ist, dann sagt doch Krieg. Dann sagt der Krieg und auf einmal sagt die ganze Bevölkerung, jetzt ist doch Krieg. Obwohl es natürlich Irrsinn ist, weil es gar kein Krieg sein darf. Aber diese Sachen schafft er. Also so manipulativ genau geht er vor. Genau. Und wenn man das seziert, dann merkt man doch, dass da kommt er wie Podolski links und macht einen Doppelpass zu sich selber und dann schießt er das Tor Krieg, den es gar nicht geben kann, der es ja auch nicht ist. Dann wären die Taliban ja keine fiesen Terroristen, sondern anerkannte Kriegsgegner. Also ist ja kein Krieg. Aber er hat es geschafft, über umgangssprachlich hinaus sagen. Und dann noch diese Schmonzette vom Dreivierteljahr, oder war das 2010, Ostern, vier Soldaten, traurige Situation, wo er dann im Fernsehen erzählt, also die sogenannten Gefallenen, was ich einen fürchterlichen Ausdruck finde, der verlogen falsch ist, dann sagt er, seine kleine Tochter habe ihn gefragt, Papi, kann man sagen, dass das Heldensinn, auf die ich stolz sein kann? Und dann antwortet er, ich habe ihr gesagt, im nicht politischen Sinne ja. Und das muss man erstmal bringen, ein Kind, ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie die Tochter, wie alt ist, 11 Jahre und so, in Anführungszeichen, so populistisch zu missbrauchen und die alle Leute klatschen. Das ist
sonst
doch
werfen Sie ihm durchaus Populismus vor?
Ich werfe nicht vor, ich sage, das hat er voll drauf. Ich gehe da völlig unmoralisch dran.
Aber ist das jetzt positiv oder negativ?
Also ich sehe es so, Politik muss, das heißt ja damals, Talleyrand hat das gesagt, die Sprache des Diplomaten hat die Aufgabe, die Gedanken des Diplomaten zu verbergen. Die Lüge in der Politik, die Notlüge, die nicht ganz offene Wahrheit, sagen wir mal, die nicht nachweisbare Unwahrheit, das gehört ja zum Geschäft der Politik. Wenn man so plump ist wie er, bei der Doktorarbeit, er konnte nichts dafür, das lag ja vorher. Er hat ja keinen Fehler gemacht als Politiker, er hat den Fehler ja weit vorher gemacht.
Nein. Er hat überhaupt nicht einen Fehler gemacht, der Fehler kam über ihn. Also wenn man das Interview liest, ist ihm der Fehler passiert. Das ist das unbefleckte Empfängnis. Plötzlich hat er da seine 80 Datenträger und alles irgendwie durcheinander bekommen. Und dann hat er auch nicht mehr unterscheiden können zwischen eigenen Texten und fremden Texten, was ja schon eine besondere Leistung ist. Also ein Fremdtext plötzlich sagen, boah, das ist richtig toll, das muss ich vor 3 Jahren aber geschrieben haben, da war ich gut in Form. Also insofern, und da sind wir ja bei der ganzen, er hatte ja den Vorteil, er galt als ein Politiker anderer Art, der die Dinge beim Namen benennt, mit dem Krieg beispielsweise, galt als ehrlicher als andere und hat also bei der Doktorarbeit selbst jetzt, bis heute bringt das nicht fertig zu sagen, ich habe da Fehler gemacht, sondern es ist ihm irgendwie passiert und er wehrt sich ja in dem Interview mit Händen und Füßen gegen das Wort, er habe ein Plagiat abgeliefert. Wir
sprechen die ganze Zeit von dem Zeitinterview eben und das Buch, das daraus entstanden ist.
So, und da hat natürlich, dieser Nimbus hat natürlich auch ganz, ganz deutlich eingebüßt.
Wobei es ja nicht ehrlich ist, wenn er sagt Krieg. Ist es ein erklärter Krieg? Nein, es ist weiterhin Einsatz.
Gut, aber wenn wir bei dem Thema Ehrlichkeit bleiben, würden da jetzt nicht doch die Bürger, die potenziellen Wähler erwarten, dass da wirklich jemand sagt, ich habe da wirklich einen großen Fehler gemacht, ja, ich habe das und das gemacht. Er räumt ja schon Fehler ein, es ist nicht so, dass er sagt, es war kein Fehler, aber reicht das?
Es war eine Dummheit, es ist alles irgendwie passiert, es war nichts willentlich, es war irgendwie... kam es einfach über ihn.
Aber wird sowas verziehen letztendlich?
Oder vergessen? Er bedient ja dadurch, und das finde ich so interessant, er bedient ja emotionale Milieus in der Bevölkerung, wenn er so auftritt, wie er auftritt. Er bedient nämlich im Grunde genommen oder bietet sich an dadurch für Projektionen, nämlich des Bürgers, der auch solche Schummeleien macht, solche Dummheiten, die aber, wenn man sie juristisch betrachtet, natürlich verwerflich sind. Und dadurch bietet er sich an und der Wähler bekommt gewissermaßen indirekt eine Erlaubnis, auch so zu sein, weil dieser da vorne mit dieser Beliebtheit und dieser Kompetenz ausgestattet damals im Grunde genommen das macht und sich einfach so hinstellt und das wird akzeptiert und da muss er seine 20.000 Euro bezahlen und das ist ja für ihn wie aus der Portokasse.
Das heißt, wenn es so ist, muss man ja richtig gerade so Angst bekommen, wenn man zurückkommt.
Das sind
Züge. Er gibt jetzt unter allen Leuten ein Alibi, zu sagen, und beim Finanzamt verwechsel ich auch mal oder was.
Und wenn die Interpretation stimmt.
Also glauben Sie wirklich, dass das in die Richtung gehen kann? Das fände ich auch
interessant. Interessant ist ja, ich meine, ich will ihn nicht politisch vergleichen mit Jörg Haider. Aber Jörg Haider war ein Meister im Bedienen von emotionalen Flächen und Milieus, so dass die Menschen auf ihn unbewusste Wünsche und Ängste projizieren konnten. Und dann ging es überhaupt nicht darum, warum wird er gewählt mit seiner politischen Aussage verbunden, sondern...
Also wäre es egal, ob er noch bei der CSU bleibt oder eine andere Partei hätte?
Ich denke, er ist austauschbar. Mhm. Wenn er diese Milieus bedient, diese emotionalen Milieus, und das Beispiel mit dem Krieg ist ja ein Exempel, wie man es nicht besser machen kann. Er hat erst die Emotionalität, die Alterssprache reingeholt. Das heißt, er hat gesagt, hör mal, ich rede mit dir mal ganz normal und ich rede mal so, wie wir sind und gestrickt sind und wir können das natürlich Krieg nennen und 3 Minuten später sagt er, das ist Krieg und Krieg und Krieg und Krieg und plötzlich haben wir ein Thema. Aber das ist möglich gewesen über die emotionale Beziehungsgestaltung und sein Auftritt, seine jetzige Inszenierung ist im Grunde genommen eine wunderbare Choreografie, um diese Beziehungsgestaltung zu gewährleisten. Und dann geht es nicht darum, wie Sie als CSU oder andere Parteien das intern abhandeln, ob der zurück kann oder nicht, sondern ich bin sicher, wenn das jetzt weitergeht, in 4, 6 Wochen, werden Sie einen höheren Zustimmungsanteil als 49% haben, auch wenn er politisch gar nicht hier da ist und gar nicht sich zu Themen äußert.
Die Frage ob das ausreicht. Das ist ja die Demutspeitsche. Er ist ja ein Flaggeland. Er nimmt die Demutspeitsche, die hat er schon bei seinem Rücktritt genommen und peitscht sich jetzt öffentlich, also mit Hilfe von
dem... Ist das wirklich Demut oder ist das...
Demut ist es, Demut ist ja immer vorgetäuscht. Einer, der sagt, ich mache das mit voller Demut, da weiß man, da gibt es genügend Zitate von weisen Männern, dass es im Grunde ein hoher Ausdruck von Verlogenheit ist. Aber ich nehme es jetzt nicht moralisch. Aber dadurch immer sagt Demut, Demut, Demut und sie sagen, ja, reicht das aus? Sie können sich ja selber fragen, reicht mir das aus, dass ich den armen Gutenberg sehe, wie er sich von... dem Chefredakteur der Zeit peitschen lässt. Er hat sich ja schon blutet aus vielen Wunden und soll er jetzt noch und so.
Wenn der ihn mal gepeitscht hätte,
Ja, ein bisschen peitscht er schon.
Der hat ja ein bisschen gestreichelt oder gesagt.
Darüber wollen wir auch gleich nochmal konkret sprechen. Ne?
Reicht es sozusagen? Das war ja Ihre Frage. Reicht es aus, was er auch an Antworten in dem Buch liefert? Und die Entscheidung haben wir ja am Ende gar nicht zu treffen. Tatsache ist aber, dass von ihm vielleicht etwas erwartet wird, was er gar nicht leisten kann. Also Tatsache ist auch, er hat sich im Frühjahr diesen Jahres für das entschuldigt, was passiert ist. Und dann gilt für ihn natürlich auch, dass wenn er sich entschuldigt, dann man auch so hinnehmen muss, was er erklärt und was er jetzt in diesem Buch ja auch wiederholt, wo er auch nochmal deutlich macht, seine Probleme, die er hatte. Wo er nochmal deutlich macht, dass das, wie ich glaube, von Blödsinn hat er geredet, dass er diesen Blödsinn selber verfasst hat. Und ich finde, damit sollte man es dann auch bewendet sein lassen.
Also Sie gehen da eher sanft mit ihm um?
Ja, jedenfalls hat er schon im Frühjahr des Jahres eine klare auch Erklärung dazu abgeliefert. Er hat auch eine Erklärung dafür abgeliefert, warum es hat so passieren können. Und er sagt auch in dem Buch nochmal ganz eindeutig auf andere Vorwürfe, die da immer wieder im Raum stehen, dass die nicht haltbar sind und dass er selber diese Arbeit gefertigt hat.
Also Ihnen reicht das soweit schon, dass Sie sagen, er hat sich entschuldigt und das ist erstmal in Ordnung so?
Ja. Also der Mann hat ja niemand umgebracht. Warum sollte nicht wieder in die Politik zurückkommen? Ich meine, das ist ja völlig unbestritten. Er wäre natürlich nur glaubwürdiger, wenn er vielleicht ein bisschen länger gewartet hätte und nicht so getriebener wirkt, der gar nicht abwarten kann, bis das Volk ihm wieder zu Füßen liegt. Oder wenn er die Zeit genutzt hätte und hätte vielleicht noch ein halbes Jahr gewartet und hätte in der Zeit eine richtige Doktorarbeit geschrieben an der amerikanischen Universität.
Aber da muss ich warten.
Und hätte gezeigt, würde aber vielleicht 4-5 Jahre dauern.
Ja. Ja. Sie brauchen keine 5 Jahre für eine Doktorarbeit. Wenn
man alles selbst schreibt, vielleicht schon.
Da gibt es viele andere Beispiele, dass das nicht so lange dauern muss. Die Art, wie er das jetzt macht, in dieser Eile, in der Kombination mit der Drohung, wenn ihr mir nichts anbietet, dann denke ich mal drüber nach über eine andere Partei. Ich glaube nicht, dass das bei der Bevölkerung letztendlich ankommt.
Aber sorgen Sie sich da, dass da wirklich möglicherweise eine andere Partei entstehen könnte? Nein. Also dass das jetzt vielleicht so der erste Akt war, jetzt bin ich erstmal wieder da und jetzt feile ich da noch an anderen Plänen und die CSU, die brauche ich nicht wirklich?
Das Wort Drohung verwendet ja Herr Müller-Fock. Also ich, zu einer Drohung gehört ja auch immer jemand, der sich bedroht fühlt. Also ich fühle mich nicht bedroht und ich kenne ihn gut genug, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass er einer anderen Partei beitritt oder dass er eine neue Bewegung gründen will. Er ist durch und durch ein überzeugter Christsozialer und ich bin auch sicher, das will er auch bleiben.
Hans-Olaf Henkel, der klügste Mann damals vom BDI, wie Ihre Zeitung schrieb, der hat ja gesagt, wir wollen ihn nicht. Wir brauchen so alte Säcke wie Clement und Merz will ja auch.
Er hat gesagt, er ist ein Lügner. Ja, die Leute angelogen, deswegen wollen wir ihn nicht.
Ja. Und ist das fair? Ist das vergeben? Ist das christlich?
Ich würde Herrn Henkel nicht als jemand nehmen, wo ich sage, das ist der Maßstab, was christlich oder was nicht christlich ist. Das muss jeder selbst für sich ausmachen. Nein, wie Sie, schau mal, hätte Gutenberg im Februar, als die Sache kam, gesagt, jawohl, ich habe bei dieser Arbeit geschlampt.
Das hat er gesagt.
Die Vorwürfe sind abstrus, hat er zuerst mal gesagt. Ich lege den Titel vorerst nieder. Ich betone vorerst. Also ich meine, das war ja alles schon sozusagen alles geleugnet, bis es nicht mehr ging. Das wird auch vor Gericht normalerweise nicht mit mildernden Umständen belohnt, wenn der Täter, solange man es nicht nachweisen kann, immer behauptet, er habe mit der Tat überhaupt nichts zu tun. Wenn er damals gesagt hätte, Fehler gemacht und ich kann auch nicht mehr im Amt des Ministers bleiben, legt den Doktortitel nieder, tritt als Minister zurück und wäre auf die hintere Bank im Parlament gegangen. Da wäre er wahrscheinlich heute schon wieder da. Ich meine, es gibt ja Fälle, wo Leute sagen, ich habe einen Fehler gemacht und dann drehen sie ein bisschen zurück und kommen wieder. Aber er hat ja, erstens, es war ja schon das Eingeständnis, dass da überhaupt was falsch war, fiel ihm ja schon so schwer und immer noch versucht, das schön zu färben.
Aber Sie als politischer Beobachter, als Langjähriger, einen Rücktritt, nehmen wir mal Klimt damals im Saarland oder wen auch immer, der sagt sich doch, der Zurücktretende, sagen wir mal, bis auf wenige Ausnahmen, sagt sich doch, vielleicht muss ich ja noch nicht zurücktreten. Warum soll ich denn jetzt schon zurücktreten? Ich weiß zwar, es gibt genügend Gründe, aber vielleicht werde ich ja nicht ertappt. Und dann kommen ja, das ist ja das Spannende bei so einem Rücktritt, abstrus und dann absurd, bis er erkennt, jetzt ist es nicht mehr zu halten. Aber er kämpft ja, vielleicht hilft ihm auch noch die Bild-Zeitung oder so. Die hat ihm ja ganz lange auch die Stange gehalten. Und das ist ja das Spannende für mich als Endverbraucher. Wie gesagt, wie kommt das dazu? Kriegt er vielleicht noch die Kurve? Das war ja noch nicht abzusehen. Oder wird er dann dadurch, dass Frau Schawan sagte, dass der Lammert sagte, sie schämen sich und so weiter, dass die ganzen Wissenschaftler und so, wo er dann noch am Schluss gesagt hat, im hessischen Lokalwahlkampf, eine fränkische Wettertanne geht im Sturm nicht von Bord, großartige Bilder noch brachte, um dann
Ja, und jedenfalls hatte das, was dort im Frühjahr gelaufen ist, schon stark kampagnenartige Züge. Also durch die tägliche Veröffentlichung von neuen Seiten und neuen Textstellen, was es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr gebraucht hätte, hatte das natürlich schon auch ganz offenkundig zum Ziel, den Minister fertig zu machen und dann auch sozusagen mit etwas zu konfrontieren, was vor seiner Ministerzeit entstanden ist.
Wenn wir das Wort Kampagne jetzt mal benutzen, Sie haben eben auch gesagt, zu Guttenberg weiß selber auch, die Medien eben durchaus selbst zu nutzen. Die Zeit hat nun eben dieses große Interview abgedruckt, 3 Seiten sind es, meine ich, und wir haben auch versucht, einen Vertreter der Zeit in die Runde mit einzuladen. Leider haben wir da keinen bekommen können, weder den Chefredakteur noch Vertreter. Wir hatten da Absagen. Hat man schon das Gefühl, dass dort jetzt eine Zeitung, die einen gewissen Ruf hat, instrumentalisiert wurde, um sozusagen zu Guttenberg dann eine Plattform zu geben?
Also zum Instrumentalisieren gehören immer zwei. Also einer, der instrumentalisieren will, und einer, der sich lässt. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein des Chefredakteurs der Zeit ist groß genug, um zu sagen, lieber Herr von Guttenberg, also suchen Sie sich da mal ein anderes Platz. Das machen wir nicht. Nein, es war ja, ich hatte eher den Eindruck, es war anders. Die Zeit betrachtet sich ja also als eine bessere Zeitung, als eine etwas höhere moralische Instanz. Und wenn die Zeit sozusagen ihm vergibt, indem er dort seine Darstellung so ausbreiten darf, dann ist er wieder sanifikationsfähig. Das hat nicht ganz geklappt, weil offenbar in der Zeitredaktion sehr viele der Meinung sind, die Zeit habe ich hier sozusagen zu sehr vor den Karren von Guttenberg spannen lassen.
Aber, also was ich erstaunlich finde, dass zu dem Artikel mehr als 700 Leserkommentare
waren. Ja, aber das ist ja nicht überraschend, weil die Diskussion ist im Grunde genommen eine interne kritische Diskussion in einem kleinen Kreis, wenn ich einfach die Bevölkerung und die Emotionalitäten ansehe. Aber die Tatsache, was für Aspekte er in dem Buch anspricht, und die hiermit verbundenen Möglichkeiten für Menschen aufzuspringen auf seinen Zug. Mhm. Das ist der eigentliche Effekt. Und die Bühne wird überhaupt nicht davon berührt, ob jetzt in der Redaktion bei der Zeit darüber diskutiert wird oder andere sehr kritisch darüber diskutieren, sondern die fühlen sich wahrgenommen und vertreten durch Guttenberg und deshalb kriegt er diese Beliebtheit.
Aber es gibt ja trotzdem sehr viele kritische Stimmen. Also ich habe gerade gesagt, über 700 Kommentare, eben auch auf unserem Facebook-Profil, um das nochmal zu bemühen, auch viele, die
in
sagen,
allen Ehren, was wunderbar, soll das kann eigentlich? Ich nur unterstützen und unterstreichen. Mhm. Aber wenn Sie rausgehen auf die Straße und die Menschen fragen, dann kriegen Sie Antworten, die vielleicht damals bei dem Erscheinen vom Sarrazin-Buch auftauchten, die jetzt auch wieder auftauchen. Endlich spricht mal einer das aus, was wir nicht aussprechen oder was andere nicht aussprechen. Oder endlich ist das mal ein Politiker, der geht andere Wege. Das heißt, er bietet sich ja zur Identifikation geradezu an.
Aber was spricht er denn aus jetzt in dem Buch? Das ist teilweise
Bei der Rolle der Medien bleiben. Die Rolle der Medien, welche spielt die gerade bei Karl Theodor zu Guttenberg? Also wir haben gerade gehört, dass Sie gesagt haben, gut, die Bild-Zeitung hat möglicherweise sozusagen zum Negativen ausgeschlachtet.
Die sogenannte Rote Gruppe des Springer Verlags gespielt, also die Bild-Zeitung. Wir haben ja vor ein paar Monaten erlebt diesen Skandal in Großbritannien. Murdoch, sein Konzern, Pressekonzern, die gehen, hören Handys ab und so weiter, um an Politiker ranzukommen. Mhm. Bei der Bild-Zeitung, diesem großartigen Organ des Erzeugens von Schläfern, war das doch so, die war ganz nah bei Guttenberg. Die hat ihn gefeatured. Wenn er jetzt, wie Sie ja richtig sagen, unbeschadet dieses Jahr überstanden hätte, Baden-Württemberg, CDU-Niederlage, der Ruf nach ihm als Kanzlernachfolger von Frau Merkel, dann wäre doch die Bild-Zeitung, ohne irgendwelche kriminellen Tricks benutzen zu müssen, bei ihm schon drin gewesen, sozusagen im Wohnzimmer, um andere Räume zu vermeiden. Das war doch großartig. Also da, das Medium ist doch ganz wichtig. Und was Sie sagen, das kann ich nur unterstützen, 700 Leserbriefe, die kritisch sind. Ich bin sicher, die Zeit der letzten Woche war sehr gut verkauft und diese Woche wird es ja auch sehr gut verkauft sein. Und das wird dann ein bisschen
abändern. Das Buch ist auch schon verkauft. Das Buch ist auch schon verkauft.
Also die Medien sind, das hat, sagt er ja selber, er hat sagt ein gutes Zitat in dem Buch, er sagt auf die Frage des Journalisten von der Zeit, sagt er, man soll sich mit wichtigen Presseorganen nicht anlegen, also sinngemäß, dann wird es mulmig, dann kann es mulmig werden. Und daraus spricht, wenn man jetzt zwischen den Zeilen liest, was Interessantes, warum formuliert er das so? Er formuliert das so, weil er weiß, er muss dann, jetzt will ich die Zeitung nicht nochmal erwähnen, er muss dann auch bedienen oder liefern, wie Rösler auf seine Weise es gesagt hat.
Ja, aber das Interessante ist ja, ich gehe ja noch einen Schritt weiter, wir sind ja auf der politischen oder medienkritischen Bühne. Nur in der, glaube ich, auf der dritten Seite rechts unten steht ja das Beispiel, wie er mit seinen beiden Hunden am Flughafen ist. Interessant ist ja Folgendes, dieser Nebensatz, indem er sagt, und ich habe darüber nachgedacht, wie die anderen hier im Umkreis und die Medien wohl darüber denken, wenn ich jetzt dieses Schlafmittel meinen Hunden gebe. Das heißt, er denkt über sich und seine Situation im Versteck mit Baseballkappe durch den Blick der anderen, nämlich der Medien. Das heißt, das ist das Wesentliche, das ist sein Verhaltensmuster.
Aber ich meine, das macht jeder Politiker, der gut beraten ist. In einer Situation
muss ich immer überlegen,
da sind Leute dabei, heute haben die alle ihre Handys. Wie wirkt das? Ich meine, ich glaube, das wäre ja fahrlässig, wenn ein Politiker sagt, mir ist alles egal, ihr könnt mich da fotografieren, ich mache es, was ich will. Also ich meine, das wäre ja geradezu amateurhaft und dilettantisch. Nein, aber nochmal zur Rolle der Medien. Man muss ja einmal eine sehen. Es war ja keineswegs die Bild-Zeitung allein, die Gutenberg zu groß und stark gemacht hat.
Spiegel.
Es waren die Medien durchgängig. Mhm. Auch die FAZ, die ja dann in der Promotionsgeschichte ganz schnell von ihm abgefallen ist, weil es bei der FAZ eine ganze Reihe von Redakteuren gibt, denen es nicht gelungen ist, Beruf und Familie und Promotion zu verbinden. Der glaubt, er hätte es geschafft. Also da spielt das sicherlich spielt auch eine Rolle. So, aber auch die FAZ hat ihn ja hochgejubelt und hochgeschrieben. Also er war der Liebling der Medien, weil er so ein bisschen anders war als die anderen Politiker. Nicht so grau, nicht so ein Paragraphenfuchs, sondern eben halt auch noch die ausgesprochen gut aussehende Frau und die lieben Kinder. Und dann kommt noch der Adel dazu. Ich meine, wenn man sieht, was an jedem Wochenende an deutschen Kiosken, an bunten Blättern gekauft wird, wo der Schwerpunkt der Berichterstattung auf irgendwelchen adligen Menschen ist, wer da gerade wen liebt oder sonst irgendetwas. Die meisten von denen sagen mir vom Namen her gar nichts, aber die Masse der Deutschen mag so etwas. Und da kam natürlich noch, das Adlige dazu. Ich meine, Richard von Weizsäcker als Bundespräsident, hätte der Franz Mayer geheißen und hätte nicht so ein schönes, schlohweißes Haar gehabt, hätte der nie die Popularität gehabt. Also da kam wirklich alles zusammen. So, dann kam der Bruch. Und dann sind die einen Medien sofort abgesprungen und andere blieben noch, hielten noch in Treue zu ihm. Das ist richtig.
Aber mein Eindruck ist, es gibt aber auch sehr deutliche Unterschiede. Also wir haben auf der einen Seite die promovierten Akademiker, die sich von ihm abgewendet haben, aber auf der anderen Seite eben alle Nicht-Akademiker, die nach wie vor oder auf die er nach wie vor auch eine große Anziehungskraft hat.
Ja, nun lesen aber die Akademiker doch eher die Zeit. Das ist ja gerade das Ungewöhnliche, dass gerade die Zeit mit diesem Thema aufgemacht hat.
Weil die Zeit ja, zumindest was Herrn Di Lorenzo angeht, sich selbst treu bleibt. Also er war ja einer der wenigen, die wirklich bis zum Schluss dann auch noch gesagt haben, Fehler hin oder her, aber er muss Verteidigungsminister bleiben.
Wenn wir uns nochmal diesen Imagewechsel angucken, den finde ich ja doch ganz spannend. Wir haben es in den Bildern gesehen, also vorher mit Brille, gegelten Haaren, jetzt ist die Brille weg, jetzt sind die Haare ein bisschen wuscheliger, ein bisschen zugenommen. Gehört das auch zu diesem doch taktisch geschickt, möglicherweise
das
geschickten
Plan? Das ist ganz geschickt. Plan? Es gibt in der Erinnerungsforschung eine wichtige Erkenntnis. Das, was einen Haken hat oder was spontan irritiert, bleibt in Erinnerung. Das heißt, das bleibt von ihm phänomenologisch von der Wahrnehmung her in Erinnerung.
Man muss ganz simpel. Man muss es ikonografisch auch sehen. Also gegelt und mit Brille. Eher so 36 auf die 40 zugehend.
Macht er wird in ein paar Tagen 40, ja, da wird er runde
also, aber, als, er, ja. als er noch Minister war.
Ja, genau.
Und da im Anflug auf höhere Ämter. Da macht er sich sozusagen künstlich älter. So ähnlich wie auf eine andere Weise Pofalla Röttgen hat auf einmal eine dunkle Brille an, weil man ihn sonst gar nicht sieht. Jetzt muss er ja sich jünger machen. Also wenn er jetzt wieder mit demselben kommt, dann wird er auf einmal alt. Jetzt macht er wirklich einen auf amerikanischen Kinohelden und kommt mit einer frischen Kraft. Der Lorenzo sagt ja, Sie sehen ein bisschen älter aus, haben einen verhärmten Zug um den Mundwinkel und so. Sagt er, ja, kommen wir über was anderes. Also er stellt fest, eine junge, schöne indische Ärztin hat ihm gesagt, Sie brauchen keine Brille, er braucht auf keinmal keine Brille mehr. Die Haare sind nur noch geföhnt und er wirkt doch jetzt wie ein Actionheld. Er ist ein bisschen fülliger geworden und das ist nach meiner Meinung wichtig. Also auf mich wirkt das. So, es kommt einer, der zupackt. Es kommt einer aus dem mit dieser Brille. Wäre doch nie James Bond geworden, aber jetzt hat er die Qualitäten.
Ja, aber dann bedient er wieder ein emotionales Milieu.
Wir haben zwei Brillenträger.
Also zunächst mal, ich habe vor anderthalb Jahren auch die Brille gewechselt.
Sie könnten auch noch James
Bond. Die Brillenmoden wechseln auch. Also Röttgen hat sie gewechselt, Brüder hat sie gewechselt. Geht alles. Die Tendenz ist zu diesen etwas dunkleren. So, das ist mal das eine. Aber dass ich das erkläre, eine reizende indische Ärztin in New York, es muss so sein, es ist schon polyglott und politisch sehr korrekt, das muss eine reizende indische Ärztin in New York, hat ihm erklärt, dass er keine Brille mehr braucht. So, jetzt kann er lesen ohne Brille, aber Autofahren nicht. Denn kleine Buchstaben erkennt er mit seinen Augen, aber wie nach eigener Aussage, wenn ein Auto auf der Autobahn ihm entgegenkommt,
weil das linke Auge
dann sieht er das nur sozusagen schemenhaft.
Das ist nicht korrekt.
Ja, also ich weiß nicht.
Herr Müller-Vogt, das ist nicht korrekt. Er sagt, auf dem linken Auge hat er Sehschwäche. Ja. Rechts sieht er scharf, linken hat er Sehschwäche. Und weil die Autos ja, wenn er am Steuer sitzt, von links kommen, die gefährlichen überholen. Oder
also von links. Und jetzt haben wir das auch geklärt, welches Auge wie besser sieht. Ja. Was glauben Sie, was wird der nächste Schritt sein? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger um ihn. Wann kommt der nächste Streich?
Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt, glaube ich, wartet er auch noch auf Reaktionen. Aber warte mal, wie sich das Buch weiterverkauft. Das Weihnachtsgeschäft ist da ja ein gutes Indiz. Die Bücher werden ja nicht alle gelesen, aber sie werden verschenkt. Mhm. Und das ist ein Buch, was man verschenken kann. Da sagt keiner, wie kannst du sowas? Das wird er abwarten. Und dann vermute ich, dass er irgendwann im Frühjahr wieder irgendwo sich zur ganz großen Welt irgendwie äußert.
Und dann vielleicht mit offenen Armen bei der CSU empfangen wird.
Ja, jedenfalls wird niemandem der rote Teppich ausgerollt, sondern es gehört schon auch dazu, dass er sich selber erklären muss, ob er denn überhaupt diese Rückkehr plant. Ich sage nochmal, viele würden sich es vielleicht wünschen in der CSU, aber es gibt auch viele, die nicht wirklich davon ausgehen. Das heißt, die Erklärung, ob er wieder ins politische Geschehen zurück möchte, die muss er schon selber liefern.
Aber warum gehen viele nicht davon aus?
Das bleibt eine spannende Frage. Ich kann ja nur wiedergeben, was dann auch mitunter an Diskussionen geführt wird. Übrigens auch bitte. Über Facebook, weil Sie es ja gerade angesprochen haben. Also viele glauben nicht, dass er tatsächlich zurückkehrt. Aber sie
CSU-Mitglieder oder viele Menschen?
Auch CSU-Mitglieder.
Oder Bürger. Aber warum haben wir noch nicht so recht beantworten können? Warum nicht?
Vielleicht, weil es für viele schon sehr überraschend war. Ich meine, das sind gerade mal 9 Monate vergangen, seitdem er sich zurückgezogen hat. Und viele sind vielleicht sogar eher davon ausgegangen, dass mal ein Jahr ins Land gehen muss, bis er dann tatsächlich sich wieder erklärt. Insofern, sagen wir mal, es ist für viele überraschend und da scheint es auch ein bisschen einem Glauben zu mangeln, dass er wirklich auch ernsthaft zurückkehrt.
Ich kriege jetzt nicht ganz raus, ob Sie bei vielen sich mit einschließen. Das habe ich schon probiert.
Herr Müller, Sie kennen ihn doch. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass er es davon abhängig macht, dass er sagt eines Tages, ich komme zurück und im Wahlkreis wird man ihn wahrscheinlich wieder nominieren. Und dass er dann sich demütig irgendwo hinten anstellt und wartet in der neuen CSU-Landesgruppe nach der nächsten Wahl, ob er wieder in den Auswärtigen Ausschuss darf oder ob er im Petitionsausschuss muss oder sonst irgendetwas, sondern der wird doch vorher wissen wollen, was ist da für mich da. Und wenn er das.
Man wäre immer schlecht beraten, wenn man noch weit vor Wahlen dann tatsächlich schon Positionen vergibt und das weiß er auch
gut genug. Aber sehr realistisch, es geht aber nicht um Positionen zu kämpfen im Vorfeld, sondern um Mehrheiten der Wahrnehmung, auf der Wahrnehmungsebene. Und ich denke, er wird warten, bis genügend Stimmen laut werden, jetzt nicht innerhalb der Partei. Hör mal, lieber Gutenberg, kommt zurück, dass dann natürlich auf Sie ein ganz anderer Druck lastet, ihn wieder zu integrieren, wenn er es will.
Aber dafür braucht er keine Position. Also wir haben ja eingangs darüber diskutiert, was kann man ihm anbieten. Es gibt nichts anzubieten. Wenn er erklärt, ich möchte wieder in meinem Bundestagswahlkreis kandidieren, dann wird er dann
Spitzenkandidat der CSU bei der Bundestagswahl.
Und dann wird er da auch eine tragende
Funktion. Damals, er ist Stratege und hat die Strategie schon einen halben Erfolg. Ich würde völlig das unterstützen, was Sie gesagt haben. Er ist im Grunde ein Fallensteller in Kombination mit einem Strategen. Er legt hier einen Köder aus. Wollte mich nicht. Jetzt sieht er, wie die reagieren. Also zum Beispiel der Seehofer, nach meiner Meinung völlig peinlich. Der fühlt sich durch diese zarte Kritik, Sie sind ja Gott sei Dank anders, fühlt er sich angemeiert. Also die eigene Partei so ein bisschen zu kritisieren, da müsste man doch loben. Er sagt jetzt, er als Stratege sagt, jetzt gucke ich mal, ob die Wildschweine oder welches Wild, der Dachs oder so, der Fuchs aus seinem Bau kommt. Und dann gibt es ja noch das Strategem von Lu Xun, das auch Mao Zedong mal benutzt hat, den Feind da anlocken, um ihn da anzugreifen. Also man weiß ja gar nicht, wer das genauer denkt. Ne?
Ja, aber
das
hat ja schon
Köder aus und jetzt sind die Erregungszustände sind da. Und jetzt
hat und in dem Erregungszustand ist politische Gelassenheit insgesamt angesagt.
Und auch jetzt ist unsere Diskussion beendet,
kurze
gelassen.
Nächster Auftritt ist schon gesagt in Aachen. Zum Verleihung.
Februar. Genau. Mal sehen, mit welcher Frisur und welcher Brille wir ihn dann sehen werden. Vielen Dank für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.